Aufmerksamkeit, Junge.
Mann, die Füße. Ey.
Das Nein,
Auslösen der
Fasslagerung.
Fasslagerung.
Alter, Wahnsinn. Ja.
Trägst du gerade das Leben auf deinen Schultern? Oder?
Ja, wie das Leben ist. Es ist gar nicht so einfach zu handeln. Dann plagt mich seit einer Woche so eine nennt man das Sommergrippe. Sommer ist
weißt du, wo ich am Wochenende war?
Was denn?
Nee. Du? Ich wollte dich dein Leid nicht austragen lassen, weil sowas, glaube ich, zu Beginn eines Podcasts eher kontraproduktiv.
Ach so, okay, alles klar.
Weil das Leid also daher.
Ja, die Deutschen fangen ja, also es ist ja tatsächlich so, dass dieses, ich stelle das Negative voran, ist eine sehr deutsche Eigenschaft. Ne? Also, was weiß ich, die Frage, okay. Mache, wie geht's dir? Ich habe das und das und so, aber eigentlich ganz gut. Ja? Also, das ist wirklich wahnsinnig interessant, wenn man auch vielleicht so jeder mal sich selbst beobachtet. Dass wir als Deutsche immer dazu neigen, das Negative an den Anfang des Satzes zu stellen und nicht das Positive. Und lustigerweise, wir aber allen, die so positiv sind, ihre Positivität neiden. Oder das immer sehr beeindruckend finden, also gerade Amerikaner oder so. Aber du wolltest was sagen, Silvio, das sei dir gegönnt.
Dass ich in deiner Nähe war am Wochenende, also am letzten, wo, oder jetzt eigentlich, wenn es ausgestrahlt wird, schon am vorletzten Wochenende, und das war so kontradeutsch dort, und zwar so eigentlich sehr positiv. Ich durfte endlich mal nach Kopenhagen fahren, leider nicht in eines der dort bekannten Restaurants, sondern rein für Sightseeing und touristischen Gründen, Anlässen.
Ich habe das mit viel Freude auf Instagram verfolgt.
Ah ja, genau. Und es ist ja eine so positive und eine so extrem lebensfrohe Stadt. Also ich war total begeistert. Es war ein großer Traum von mir, endlich mal nach Kopenhagen zu kommen. Und ich weiß auch nicht, warum ich bisher noch nie dort gewesen bin. Witzigerweise sind wir auch geflogen. Also nicht witzigerweise, aber ich versuche mittlerweile so Kurzstrecken. Es ging ja gerade mal 40 Minuten zu vermeiden. Wir haben uns trotzdem für einen Flug entschieden, weil die Fahrt über Schleswig-Holstein wahrscheinlich noch...
ja, die ist von Dresden aus, ist das
mühsam. Oder sonstiges. Mhm. Genau. Und daher von Berlin aus geflogen, relativ flott, also dann dort gelandet, bin 10 Minuten in der Stadt gewesen. Das würde fast sogar für einen Tag reichen, also mega entspannt. Und die Entspannung der Leute, also spektakulär und großartig.
Ja, die sind cool drauf, das stimmt. Also von Hamburg sind es ungefähr 4 Stunden mit dem Auto, ich weiß gar nicht, wie das mit dem Zug wäre. Aber die Bahn macht es einem ja zurzeit auch nicht einfach. Also überhaupt finde ich, alle Verkehrsmittel machen es sehr, sehr mühsam. Deutschland-Ticket hin oder her. Aber es ist kein entspanntes Reisen zurzeit. Irgendwer streikt, irgendwer hat dies, hat das, hat jenes. Wahrscheinlich hat das alles auch seine Berechtigung. Aber wir haben das ganz oft, dass wir so aus beruflichen, wenn wir irgendwie Sachen irgendwo hin müssen, eben dann doch lieber tatsächlich ein Auto nehmen, weil das noch ein relativ verlässliches Verkehrsmittel ist. Also es geht ja nicht darum, vielleicht irgendwo anzukommen oder möglicherweise zu der und der Zeit, sondern das irgendwie in den Griff zu kriegen. Aber das nur am Rande.
Ich habe bisher doch nie in die Mistkiste greifen dürfen bei der Bahn. Von dem her kann ich da nichts zu sagen. Also für mich war es immer verlässlich, innerhalb einer gewissen Kulanzzeit, die ich mit dem Auto natürlich auch habe. Mit dem Flieger glücklicherweise genauso, aber ich habe auch noch nie einen wichtigen Termin verpasst. Dadurch wahrscheinlich bin ich dann so frei in meinen Betrachtungsweisen. Also ich bin pro Bahn oder pro im Zweifel Flugzeug und versuche das Auto nur im Notfall zu nutzen. Das muss ich dann gelegentlich des Öfteren, weil wir hier in Dresden, das ist einer der größten Nachteile, in dieser wunderschönen Stadt halt so am Rand wohnen und die Zufahrt, egal wohin, für einen Tagestrip manchmal doch recht beschwerlich ist. Aber
wir wollen ja nicht klagen.
Wir wollen zumindest nicht am Anfang, ne? Das kommt dann später, wenn ein gewisses Grundvertrauen da ist. Was mir auffiel, war das Trinkverhalten der Dänen. Sind die Dänen eigentlich mit ihrer Hauptstadt safe? Es gibt ja kaum ein Land, wo die sonstige Bevölkerung die Hauptstädter mag. Also in Österreich sagen die ja alle, Wiener sind anders, in Deutschland...
Das macht Weltstädte aus, ne? Ich finde, das macht... Ist eine Weltstadt, muss eine Hauptstadt sein, die im Rest des Landes nicht gemocht wird. Also das ist, finde ich, eine zwingende Eigenschaft. Also die Pariser, die Wiener...
Großbritannien genauso witziger.
Londoner, genau, New Yorker, ja. Also alles, ne? Kann kein Mensch haben in dem Land. Aber... Ich glaube, die Dänen sind irgendwie... Ich finde aber auch, dass Stockholm, also in Schweden hat auch keiner was gegen Stockholm.
Kann ich nicht beurteilen, dafür war ich leider zu selten in
Schweden. Ich bin jetzt im Sommer, also wir machen eine Tour um die Ostsee und mit dem, also mit dem Auto und den verschiedenen Fähren und landen dann mal in Stockholm. Ich überprüfe das. Aber ich war schon ein paar Mal in Stockholm und da war eigentlich immer, also die schienen mir alle sehr positiv.
Stimmt, von deiner Tour hast du schon berichtet, da hatten wir den Plan geschmiedet, dass wir den Unterbau deines Autos mit Back-in-Box Boxen ausstatten.
Ja, an dem wir auch festhalten werden,
Silvio. Eine gewisse Grundfahrgelegenheit geben. Da entwickeln sich gerade Parallelen zu meiner Reise nach Kopenhagen. Insofern nicht nur, dass der Alkohol dort natürlich ein bisschen preisintensiver ist, aber was ich eben spannend fand, war, dass das Trinkverhalten der Schweden, damit meine ich,
Hauptsache Skandinavier.
Genau, Hauptsache Skandinavier. Die Natural-Wine-Szene, sondern dieses Lifestyle-Trinken, da stach es mir so richtig ins Auge, dass ja die ganze Welt nur noch Aperol-Spritze irgendwo trinkt und das dort ja eben auch präsent ist. Also wo du hinschaust, dieses Orange leuchtet. Und daher, also natürlich so, da müsste wahrscheinlich Philipp noch mal hinzunehmen, wie kommt so ein Trend? Ist es reine Marketing? Ist es Lifestyle? Ist es Lebensfreude? Und dann eben, warum lassen sich manche Welten weiterer Trend ist mir dort so richtig bewusst geworden, den ich eigentlich nie wahrgenommen habe, und das ist dieser Portwein Tonic, Rosé Portwein etc. Trend. Und da die Frage,
also guck, soll jeder trinken, was er will.
Eigentlich, wie man immer so schön sagt, hier weiße Haarmänner getränkt, Männer mit weißen Haaren getränkt, aber eigentlich ja auch so eins der großartigsten Weine, Getränke, die es in dieser Weinwelt gibt. Und parallel dazu,
bis jetzt beim Portwein.
Das Amüsante daran, beim Portwein, gab es diese Entwicklung und diese Trends ja in vielerlei Richtung von alteingesessenen Getränken, wie eben Cognac, die dann irgendwann auf Eis serviert wurden als Longdrink, wie Champagner, der dann irgendwo bei großen Marken dann verramscht wurde. Aber bei Portwein hat mich das schon relativ stark beeindruckt beziehungsweise erschreckt, und gerade diese Sache mit Roséport, die es ja eigentlich erst seit 2009 gibt, die durch, ich glaube, Grahams damals ins Leben gerufen wurde, eigentlich ein witziger Gedanke, sind aber nicht unbedingt von Ernsthaftigkeit geprägt. Und da für mich die Frage und für mich dann eben auch so gleich der Hinweis, weil wir auch darüber gesprochen haben, welche Getränke oder welche Weine wir für deine Kinder irgendwann einlagern werden und hoffentlich recht bald, weil die Zeit rennt. Warum nicht Portwein? Weil Portwein ist ja so zeitlos wie sonst irgendetwas. Da geht es ja nicht um ein Jahr, um 50, um 100 Jahre, sondern da...
Wenn es nicht um 50 und 100 geht, also das menschliche Leben, das weißt du vielleicht, ist so auf, also hat so gewisse Grenzen. Also der 400 Jahre alte Portwein, ich weiß nicht mal, mit wem ich den dann trinken soll.
Der älteste war, glaube ich, ein 1820er, der versteigert wurde. Da müsste ich jetzt, ich glaube, 125.000 Euro oder irgend sowas in dem Rahmen, roundabout, wurde er damals versteigert.
Ja, weil in dem Alter sind das ja reine Lagergebühren. Also das hat ja mit dem Getränk gar nichts zu tun. Ja.
Aber im Großen und Ganzen ist Portwein ein Schnäppchen. Also für die Qualität, die du da teilweise bekommst und auch die Individualität, die man da teilweise leben kann, das finde ich
Ich muss gestehen, dass ich so Portwein, also ich bin ja jemand, der, ich hasse ja eigentlich Eis im Getränk.
Sagt ja auch keiner, dass du Eis in deinen Eiswürfel in deinen Portwein.
Und habe aber, als ich das, also, habe ich das erste Mal so wahrgenommen, vor, weiß ich nicht, 15 Jahren oder sowas, war ich das erste Mal in Lisboa. Und ja, da waren wir eingeladen hin und her. Also um es kurz zu machen, da stand dann irgendwann so ein Portwein auf Eis als Aperitif vor mir. Was soll das denn? So, dann wurde mir erklärt, dass man das und so weiter, also dass das durchaus typisch ist. Und das fand ich tatsächlich sehr charmant. Bin trotzdem nach wie vor Fan des gekühlten Getränkes, aber das ist das eine der wenigen, wo ich das okay finde.
Ist ja für mich immer so der innerliche Zerriss. Also wann sollte man so seiner Verbissenheit folgen und sagen, nein, das mache ich nicht, und wann soll man einfach so diesem Lebensgefühl Also sich hingeben. Was ich witzig finde, weil du gerade weißer Portwein sagst, ist, dass Portwein ja oftmals als Aperitif angedacht, ich finde, relativ selten serviert wird. Und wenn es serviert wird, sich das ja eigentlich auf eine einzige Portwein-Spezifikation dann letztlich konzentriert und gar nicht so die Gänze des Portweins dann irgendwo einvernimmt. Denn wenn ich mir irgendwie so einen richtig kraftvollen oder gereiften roten Port dann irgendwie vorstelle und den am Anfang mit seinen 20 Volumenprozent auf nüchternen Magen, dann ist der Tag schnell vergessen. Aber eigentlich bezieht sich das ja auf...
Das ist doch ein launiger Start. Ja, ich weiß gar nicht, was das soll. Also
das Gespräch wird fließender und man kann sich da viel mehr drauf einlassen. Aber eigentlich bezieht sich das ja eher auf die trockenen beziehungsweise sehr trockenen, also die Sekko oder Extra Sekko Portwein im weißen Bereich, die man gerne analog oder als Adaption zu einem Sherry, einem Madeira oder sonstiges dann als Aperitif und das dann gern sehr gekühlt serviert. Aber selbst da finde ich es schon relativ spannend, markant oder teilweise gewagt. Denn man kommt ja aus einer nicht vorbereiteten Situation, wenn es da gleich dann so reinballert, finde ich das schwierig. Aber als Speisebegleiter ist es gerade für mich ein Portwein, losgelöst eben von dem Punkt, wo man sagt, man möchte es einlagern, möchte sich einen Weinkeller damit aufbauen, weil es gibt einige, die derzeit ganz klar attestieren, dass viele Weinkeller, also es gibt ja eigentlich kaum noch Weinkeller, aber es gibt richtige Weinsammler, viel zu alt, viel zu groß werden und
niemals die Keller oder die Sammler oder
getrunken werden können. Die Keller. Also Wein wird exzessiv gesammelt, in diesem eigentlich auch Wahn, das Geld irgendwo hin zu implantieren. Und wenn man das dann machen möchte oder wenn man zu viel Geld hat, dann kann ich da eigentlich nur zu raten, auf keinen Fall Portwein außer Acht zu lassen, weil das ist für mich eine der sichersten Geldanlagen, eine der unkaputtbarsten eigentlich auch Geldanlagen und neben dessen, also gar nicht so aus spekulativen, sondern eben auch aus trinkbaren Sinne, denn wenn ich jetzt einen Portwein, die sind mittlerweile natürlich auch teurer geworden, im gereiften Zustand kaufen möchte, ihn jung eingekauft und dann in 20, 30 Jahren getrunken, ist eigentlich was ganz Großartiges. Aber mit Portwein kennst du dich kaum aus. Vielleicht sollten wir das vielleicht so ein bisschen intensivieren, oder? Also,
Lasi, ne? Du bist ja so ein bisschen blöde. Komm, ich erkläre dir jetzt mal, was ein Portwein ist. Nee, das finde ich total gut. Das können wir so machen. Ich kenne mich... kenne ich nicht. Also der Portwein ist ja im Prinzip der Wein, der von Piraten getrunken wird.
Oder
neben Rum.
Von dem weißhaarigen Mann in Dinner for One, der...
Ach ja, stimmt, so genau. Alten Lady. Nee, also wie gesagt, also meine Portwein-Kenntnisse, also außer vielleicht so ein paar grundlegenden prinzipielle Sachen, aber beschränkt sich auch mal meine Erfahrung damit tatsächlich so eher auf Besuche in der Portwein-Gegend. Ich wusste irgendwann nochmal,
dass
Luis Figo, so ein Fußballer, dass der Master of Port wurde. Das habe ich auch nochmal verfolgt und darüber berichtet, da kann ich mich noch dran erinnern. Mit Sachkunde natürlich im Fernsehen, aber dann erschöpft es sich so langsam mit den profunden Kenntnissen. Also bitte bilde mich, bilde uns.
Für Einwürfe wäre ich dennoch dankbar, dass es nicht wieder zum Monolog wird, also witzigerweise.
Ich setze mich jetzt mal, ich habe ja vorher gestanden.
Echt? Hast du einen Stehschreibtisch?
Ich bin der große Stehschreibtisch.
Ja. Ja, mega cool. Weißt du, wenn man da so hoch und runter fahren kann?
Das hat nicht ins Budget gepasst. Nee, wobei das, ich kannte das noch, als ich noch sehr, sehr regelmäßig und angestellt beim Mitteldeutschen Rundfunk. Da gab es diese, die waren relativ früh mit diesen Arbeitsplätzen, was ich total sensationell fand. Und damals waren die noch wahnsinnig teuer. Und jetzt hier zum Sprechen stehe ich immer. Also weil das
Weil
Sprechen ist im Sitzen, es ist im Stehen besser, weil du dann gerade stehst, besser atmest, die Stimme besser sitzt, all die Dinge. Du wirst auch bei Synchro-Geschichten und so, wirst die Leute immer stehen sehen und seltenst
sieht man auch,
sitzen. Ja. Und ja. Deshalb ist das hier bei mir im Büro, habe ich so einen großen, dann nennen wir es mal Tresen. Ja. Auf dem so ganz viele Dinge passieren und unter anderem steht da ein Mikrofon und auch ich habe so eine Sprecherkabine für die professionelleren Sachen und da steht man auch drin.
hat man witzigerweise auch immer vermittelt bekommen, dass man also nicht nur den Korken aus der Flasche ziehen und lange im Mund behalten sollte, bevor man anfängt zu sprechen, sondern das eben auch im Stehen macht, eben aus den von dir benannten Gründen. Ich liege gerade, also sollte ich mich jetzt hinsetzen besser oder
stehen? Wenn du liegst, ist das ja also umso beeindruckender.
Aber da ist man ja auch frei. Also da dachte ich, können die Energien und der
Atmung also ich stelle mir jetzt, du liegst ja in deinem Arbeitszimmer auf einer Couch oder was? Nackt? Nee. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Weißt du, was für mich eine der größten Erkenntnisse waren, dass, wo ich dachte, das geht doch gar nicht, was ich aber total spannend finde, dass ich auf einem der sozialen Medien es gesehen habe, dass diese Waveboards, diese Balanceboards, ja, kennst du ja, die?
Haben wir auch zu Hause.
Dass da jemand am Schreibtisch steht und daher nebenher arbeitet und tralala. Und dachte ich, was für ein Quatsch, was geht doch gar nicht. Und habe mir so ein Balanceboard geholt vom ganz, ganz lieben Bekannten, einen der größten großartigsten Surfshops, die es hier in Nord-, Mittel-, Ostdeutschland gibt, vom Jan. Und habe damit angefangen zu balancieren. Und ja, wenn du es ein bisschen drin hast, ist das ein riesiges Erlebnis, dort an einem Stehschreibtisch mit diesem Balancebuch zu arbeiten. Also das fand ich großartig.
Mhm.
Muss man ausprobieren.
Ja, wir haben ja selbstverständlich haben wir das auch gekauft, also eher so für die Kinder.
Selbstverständlich.
Naja, wenn das einmal durch Insta geistert, dann von dieser Grundidee der Balance, auch gerade für die Kinder, waren wir alle total begeistert. Also, ich weiß nicht, 3 Tage gehalten, seitdem steht das und wird eigentlich nur noch von der Putzfrau von A nach B geräumt und irgendwie das wird mal drum rumgewedelt, aber ist das,
ich bin voll dabei. Also ich bin da Riesenfan und
du bist ja auch so ein Longboard-Fahrer.
Ja.
Oder
auch Waveboards mittlerweile. Also es gibt ja auch so für Skateboard gibt es ja diese Waveboards, wo du so analog oder in Adaption zu einer Wellenreitsituation mit diesen Skateboards fährst und wo du so richtig so Curveboards heißen die, genau. Wo du dich so richtig in die Kurven reinlegen kannst.
Shit.
Wahnsinnig viel Spaß. Kann ich sehr, also wirklich sehr, sehr empfehlen.
Ich bin da so oldschool. Ich kaufe andere neue Fahrräder, aber also mit den ganzen Boardgeschichten bin ich irgendwie raus.
Ist günstiger.
Also definitiv günstiger. Neulich auch bei besagtem Instagram ein schönes Bild gesehen, hat irgendwie einer, also weiß ich nicht, irgend so ein super Fahrradhersteller, Trek, Specialized, keine Ahnung, irgendwie so ein neues Bike announced für 12.000 Euro. Und dann hat dann einer irgendwie, und genau den gleichen Preis gibt es irgendwie den Ducati. Und dann hat so die beiden Dinger nebeneinander gehalten. Und ich sage, was soll ich mich entscheiden? Ich würde auch das Ding mit dem Motor nehmen.
Ich würde mich für einen Portwein entscheiden.
Ja, stimmt, das war hier Wein und Weltfrieden, nicht der neue Fancy-Shit-Kanal für Dinge, die man nicht braucht.
Weil gerade mit Portwein kannst du nicht nur langfristig und vor allen Dingen, du bist nicht solchen Trends unterworfen, weil es seit mittlerweile 4...
Ich fand, das war jetzt ein harter Bruch. Also ich weiß nicht, wie es den Leuten da draußen geht, aber es war jetzt ein harter Bruch. Ich war so in einem Flow. Ich habe mir gerade, es gibt ja so verschiedene Zeitungen wie die Ramp oder GQ, glaube ich nicht mehr, aber so gerade Ramp, wo immer so 5 Seiten irgendwie fancy shit, nice to have irgendwie hast. Und das liebe ich so. So Gadget-Krempel, den man nicht, definitiv nicht braucht, der aber wahnsinnig schön aussieht. Also ich bin ja leider, ich bin so ein Kind, so ein Konsumkind, hab da viel Freude dran an so Kram. Ich habe gerade so meine Gedanken
schon. Aber auch zu kaufen oder einfach nur anzuschauen?
Naja, ich versuche das, also auch, wie soll ich das erklären? Also ich unterhalte ja in der Republik mehrere Lager mit irgendwelchem Kram. Und um das nicht völlig also ausufern zu lassen und auch meine Frau mich immer ermahnt, nicht schon wieder irgendeinen Bums anzuschleppen, diszipliniere ich mich sehr und guck's mir einfach nur an, aber es kitzelt schon irgendwie. Also da wäre ich schon auch nervös und würde es gerne bestellen. Ja. Aber.
Was war das Sinnvollste und was war das Sinnloseste, was du in letzter Zeit?
Das Sinnloseste.
Die du gekauft hast?
Was? Also ich kaufe ein Übermaß an Schuhen, glaube ich, da ist relativ viel Sinnloses dabei. Und das Schönste, was ich gekauft habe in letzter Zeit, war, also auch für, als ob man keine Kugelschreiber hätte, ne? Ist, ich habe früher ja noch so überambitioniert gezeichnet und da habe ich so ganz viel mit Rotring gezeichnet. Und dann habe ich, habe ich irgendwie durch einen Zufall habe ich so Rotring, Kugelschreiber und so Stifte wieder entdeckt, die so also aus Metall und die mega gefräst sind und sensationell aussehen und herrlich. Das war die sinnvollste, weil ich die Investition, weil ich die tatsächlich benutze. Und bei den Schuhen, da stehen auch teilweise noch welche so, so unangezogen im Originalkarton hier im Büro rum.
Die werden ja nicht schlecht.
Werden, das sage ich auch mal, die werden nicht schlecht.
Solange du keinen Plattfuß
und wir machen das auch hier im Büro, also der Philipp ist eh nicht drauf. Dass dann, wir versuchen dann, wenn wir unentschlossen sind, ne? man hat den Schuh oder irgendeinen Quatsch gekauft, man ist unentschlossen, ob man ihn zurückschicken soll. Eigentlich findet man ihn cool, aber irgendwie ist er auch unnütz und eigentlich ist es auch teuer und eigentlich ist es auch völlige Verschwendung von Geld. Und dann sitzen wir das so lange aus, bis diese Rückgabefrist abgelaufen ist und damit uns jemand quasi diese Entscheidung abnimmt. Und dann sagen kann, na gut, okay.
Versteckt euch gegenseitig die Schuhe. Also in der Phase, wenn ihr sie zurückschicken wollt, dann wo hast du die gesehen?
Nein, die sind, weiß ich auch nicht. Vielleicht da hinten auf dem Stapel mit den anderen 40 Paaren. Ja, da muss ich mal durchsuchen und dann macht das keiner. Und ja, das zu dem dritte Weltproblem.
Nee, erste Weltproblem. Was soll ich dazu sagen?
Zurück zum Portwein, muss ich jetzt
sagen. Lass es mal zurück, bevor wir hier wirklich komplett abschweifen und die Folge dann mit einem heftigen und lachenden Delete dann in Orko schicken.
Also der Portwein.
Ja.
Also Faden verloren.
Mein Gott. Nee, da. Ach. Ja, ich habe in der Tat jetzt gerade über eine amüsante Geschichte nachgedacht. Und die fiel mir nicht ein. Und da wollte ich den geneigten Zuhörer jetzt mit auf die Reise nehmen. Aber egal. Portwein. Mhm. Würdest du nicht zurückgeben wollen, weil es dort keinen Rückgabegrund gibt? Weil es gibt ja kaum ein Getränk, ein Wein, ein Genussmittel, was so unvergleichlich ist wie Portwein. Für mich ist so einer der, das finde ich das Interessante.
Oder fällt mir, ich habe doch immer wieder mal Berührungspunkte mit Madeira und Portwein. Und zwar, wenn ich Gänselieder mache.
Großartigsten ist ja eins davon, genau, dass du ein Portwein-Gelee dort mitverarbeitest, dass du mit dem Portwein kochst. Das ist aber dann vielleicht nicht unbedingt das Ruhmreichste, wofür ein Portwein genutzt werden soll.
Ich wollte meine Sachkenntnis, wollte ich hier nochmal hervorheben zum Thema Portwein.
Das ist keine Sachkenntnis, das ist einfach ein Erfahrungswert.
Den Portwein einzukochen? Naja.
Also Portwein ist für mich einer der besondersten, oder sagt man nicht besonders. Ey, lass uns das rausschneiden, das ist Quatsch.
Nee, das lassen wir schön drin, also dass auch alle an diesem Leiden so ein bisschen teilhaben können. Ne? Also wie sich der Kollege Nietzsche da in Dresden jetzt quält, liegend wohlgemerkt, möglicherweise nackt mit seinem Mikrofon. Und daran arbeitet hier aus der Folge mit dem Portwein, um den es ja eigentlich gehen soll, noch irgendwas Sinnvolles zu machen. Aber wir haben schon über vielerlei andere Dinge, wichtige Dinge des Lebens gesprochen. Also der Portwein, Silvio.
Es gibt großartige Weine in dieser Welt. Es gibt Benchmark-Weine in dieser Welt. Und Weine, die man kennen sollte, wenn man sich anfängt, mit Wein zu beschäftigen. Eines davon ist definitiv und unvergleichlich Portwein. Und das Spannende beim Portwein finde ich, dass die Einstiegssituation wahnsinnig einfach ist. Also es gibt kaum einen Wein, bei dem es so wenig zu lernen, das hindert ja die meisten, sich ernsthaft mit Wein zu beschäftigen, wenig zu lernen gibt wie beim Portwein. Portwein ist ganz, ganz leicht und innerhalb von einer Sekunde zu verstehen. Also nicht einer Sekunde, aber innerhalb von 10 Minuten verstehst du das Thema Portwein und kannst anfangen, dich ganz bewusst in diese Welt einzuarbeiten, aktiv zu trinken und dich darin fallen zu lassen. Das Schlimme ist die Portweinwelt als solches, wie wir sie hier in Deutschland finden, weil kaum jemand hingeht und Portwein einigermaßen qualifiziert serviert. Ich würde jetzt zu Beginn vielleicht, wenn wir uns über Portwein Gedanken machen, die große, weite, sonstige Portweinwelt so vielleicht so ein bisschen außen vor lassen. Also ich würde, es gibt der Portwein nicht nur, aber eigentlich nur aus Portugal. Das wissen wir ja beide.
Ja.
Also da schließe ich dich einfach mal mit ein.
Danke.
Aber es gibt eben auch Portweine in und aus Australien, Südafrika, die sich dortig ebenfalls immer noch als Portwein oder als Hanneport oder in irgendeiner Beziehung zu Port bezeichnen, was auf der einen Seite nicht, auf der anderen Seite doch verwerflich ist. Nicht verwerflich, weil zu Zeiten, als eine Kolonialisierung stattfand, eben Leute auch aus Portugal, die bisher ihr Leben lang Portwein gemacht haben, dorthin aussiedelten, dort eben weiterhin Portwein gemacht haben, das Ganze als Portwein deklariert haben und so eben auch in Südafrika, in Australien oder wo auch immer schon seit Jahrhunderten Portwein produziert wird, die das nach wie vor als Portwein bezeichnen möchten, die EU das logischerweise entsprechend untersagt, verbietet und es da zu einem Disput kommt. Also die sagen, hey, wir machen schon immer Port, warum sollen wir es nicht als Portwein bezeichnen? Nur weil ihr dort in Europa ein Land habt, was Portugal heißt oder wo es eine Stadt gibt, die Porto heißt und wo der Portwein angeblich im Original abgefüllt wird. Also daher sind Dispute, die würde ich jetzt einfach komplett außen vor lassen. Ich würde auch die Klasse der Fortified Wines, also wie das in Englisch heißt, so in der Gänze einfach mal außen vor lassen. Dazu zählen ja Madeira, Marsala, Sherries etc. Die sogenannten Likör- oder aufgespritteten Weine. Und ich finde eigentlich Fortified die fast schönere Bezeichnung für diese Art von Wein als eben das, was wir im Deutschen haben. Also ich finde, da ist so diese akkurate Sprechweise der Deutschen wieder so ein bisschen hinderlich für die eigentliche Leidenschaft, die man damit so demonstrieren möchte. Und Fortified kommt, ich glaube, von Fort, also von der Umrandung, dem Beschützen, aus dem Englischen heraus. Und man möchte mit dieser Art der Weinproduktion den Wein schützen und wollte ihn damit stabilisieren oder wollte ihn damit vor einem eigentlichen Verfall, einem Umkippen sozusagen schützen, indem man ein höheres oder einen höheren Alkoholgehalt, also sprich ein Branntwein, einen Sprit mit hinzugegeben hat. Und das passierte schon vor vielen, vielen hundert Jahren. Das hast du sicher auch schon mal gehört.
Ich sage jetzt aber mal ja.
Okay, ich dachte, du wärst da bewanderter.
Ich wollte mich jetzt, ich bin ja dankbar für diesen umfänglichen, also mein Wissen besteht ja nur quasi aus Fetzen. Ja, und du fügst das jetzt mit in deiner großen Weisheit alles zusammen.
Also man war, oder die eigentlichen Begründer des Portwein oder der Portwein-Tradition waren die Engländer, die ja schon in einem ganz, ganz frühen Vertrag im 14. Jahrhundert, dem Vertrag von Wiltshire, dafür gesorgt haben, dass sie Handelsbeziehungen mit Portugal leben, eingehen, aktiv aufleben zu lassen und jeder von den Vorteilen seines Landes den anderen profitieren lassen kann. Also England hatte militärische Vorzüge, welche sie Portugal zur Verfügung gestellt haben, und Portugal hatte landwirtschaftliche Vorzüge, die sie als Gegenleistung dann dargeboten haben. Das Ganze zog sich über Jahrhunderte bis ins 16. 17. Jahrhundert, als England einen seiner Hauptlieferanten für ihre Lieblingsdroge, den Alkohol, verloren haben, nämlich Frankreich, sich auf andere Kolonien oder eben Handelspartner berufen haben, so unter anderem Portugal, und aber merkten, dass das Ding ein bisschen doof ist, weil die Schiffe von Porto länger brauchten als von Bordeaux, was in der Natur der Sache liegt, und die Weine dann eben oftmals nicht ganz so haltbar waren. Und manche Handelsleute eben hingingen und sich überlegt haben, wie können wir das Ganze denn irgendwie umgehen und wie können wir den damals zumeist noch süßen Wein davor schützen, dass er eben entweder während der Handelsfahrt von Porto nach England entweder komplett durchgärt, was ein Problem damals war, oder gar kippt und damit untrinkbar wurde. Und man stieß auf einen Wein, der hieß Port Priest oder Priestport, in einem Kloster, der damals schon aufgesprittet wurde, also wo hochgradiger Alkohol dem normalen Wein zugesetzt wurde. Damit starben die Hefen ab, der Wein wurde stabilisiert, wurde stabil. Der süße Wein wurde erhalten und er war stabil und konnte nicht kippen in dem Sinne. Und das adaptierte man, füllte die Fässer mit eben diesem aufgespritteten oder angereicherten oder likörweinigen Getränk und brachte ihn nach Portugal. Hinzu kam eben, dass der Wein in den oftmals dann nicht ganz so dichten Fässern an Volumen verlor, dann hin und her schwappte, mit Sauerstoff angereichert wurden und nochmal eine ganz eigene Weinqualität entstand und das eben den geneigten Engländern gefiel. So entstand mehr oder weniger der erste Gedanke an Portwein.
Danke. Also für die historischen Ausflüge.
Wenn man Portwein Sehr gerne. Wenn man Portwein verstehen möchte, ist auch das relativ einfach, weil es eigentlich nur zwei Grundarten, also zwei Stränge von roten Port gibt. Also es gibt auch noch weißen Port, obgleich der einen relativ kleinen Anteil in der Portweinproduktion einnimmt, eben auch im Bewusstsein oder in der Wahrnehmung. Es gibt auch noch den Rosa Port, den vorhin erwähnten, den es eigentlich erst seit 15 Jahren ungefähr gibt. Maximal 15 Jahre. Mittlerweile sind einige auf den im Zuge der Lifestyle, des Lifestyle-Konsums von Portwein mit aufgesprungen. Ein Rosa Port wird eigentlich genauso produziert wie ein roter Port. Nur dass ein wesentlicher Bestandteil, nämlich der Farbgewinnung, außen vor gelassen wird. Also es wird im Prinzip produziert auch wie ein Roséwein im traditionellen Sinne. Beim roten Port, weil es der für uns wichtigste oder die wichtigste Sparte der Portweinsituation ist, gibt es zwei verschiedene Stränge. Auf der einen Seite gibt es die flaschengereiften und auf der anderen Seite die fassgereiften Portweine. Man versuchte das damals in diesem sehr einfachen damaligen Denken, weil ja nicht jeder so belesen war, an der Farbe festzumachen, daran zu adaptieren, und darum heißt der eine eben Ruby Port, weil er eben so eine rubinrote Farbe hat, und der andere heißt Tawny Port, weil der so eine ziegelrote Farbe hat. Heißt ja braunrot, also Tawny heißt braunrot oder ziegelrot, wenn du es frei übersetzen möchtest. Der Ruby Port ist der flaschengereifte, der Tawny ist der fassgereifte. Durch die Oxidation entsteht es eben, dass die Farbmoleküle sich verändern, wie beim traditionellen Wein, und eher eine leichte Farbe annimmt. Das Interessante ist, dass man beim Portwein selber ein eigentlich unfassbares Qualitätsbewusstsein an den Tag legte, also das im Portweingebiet war man als einer der ersten in der Situation, dass man sowohl, also eigentlich alles klassifiziert hat, dass man ein Qualitätssystem an den Tag gelegt hat, was zum einen die damals um die 20.000, jetzt sind mittlerweile um die 45.000 Hektar nach Hangneigung, nach Lage, nach Klima klassifiziert hat, sechs verschiedene Qualitäts- oder Klassifikationsstufen dort eingeführt hat, dass man die unterschiedlichen Rebsorten, sind immerhin um die eigentlich 70 Rebsorten zugelassen für Portwein. Traditionellerweise nimmt man um die 30. Sehr bewusst sind 5 Rebsorten, die für Portwein verwendet werden. Und das sind beim roten Portwein Tinta Barocca, Tintoriga Francesca, Tinta Roriche, Tinta Amarella und Tinta Cao. Also es ist so ein bisschen auch das Problem letztlich, beim Portwein im Allgemeinen, dass es alles autochthone Rebsorten, oder beim portugiesischen Wein im Allgemeinen, dass autochthone Rebsorten sind, und wir als traditionelle Weintrinker uns da ganz wenig mit beschäftigen oder diese Hürde der teilweise auch Nicht-Aussprechbarkeit kaum nehmen möchten. Touriga Nacional habe ich noch verwendet, einen der wichtigsten Rebsorten im Portugal.
Ich, nach wie vor höre ich sehr, sehr gespannt zu.
Zwei Stränge. Es gibt den fassgereiften und es gibt den flaschengereiften. Es beginnt bei allen roten Portweinen gleich, nämlich, dass man eine normale Lese hat, dass man die Trauben normal liest und dass man dann anfängt, den Wein zu vergären. Und das Besondere beim Portwein ist, dass man die Süße erhalten möchte. Und das ist, oder das findet statt, indem man bei ungefähr 5 bis 9 Volumenprozent die Vergärung unterbricht, indem man ganz einfach Branntwein hinzufügt. Dieser Branntwein kann witzigerweise aus einer Region in Europa stammen. Idealerweise kann der aus eigenen Weinen erzeugt werden. Muss er aber nicht. Er sollte aber zumindest 77 Volumenprozent haben. Und damit wird der Portwein auf 19 bis 22 Volumenprozent aufgesprittet. Die Hefen sterben ab, die Süße wird erhalten. Das große Problem ist dabei, dass man, würde man diese traditionelle Verfahrensweise der Portweinproduktion anwenden, man nicht diese lange Maischestandzeit, wie man sie normalerweise beim Wein hat und somit die Farbextraktion nicht stattfindet. Also der Wein eigentlich ein sehr, sehr leichtfarbender Wein ist. Und damit man die Farben dann trotzdem aus den Schalen heraus oder die Farbpigmente, die Farbmoleküle aus den Schalen herauslösen kann, findet das statt, was wir immer aus diesen lustigen Insta-Bildern heraus ersehen können, nämlich dass die Leute mit ihren Füßen die Trauben stampfen und das bis zum Umfallen. Da dieses sehr aufwendig ist, wird das mittlerweile auch von Maschinen, von Robotern übernommen, die das Ganze mechanisch dann eben durchführen. Dann hat man im Prinzip den eigentlich schon fast fertigen Portwein. Den füllt man dann in Fässer, egal welche Fässer. Also es könnten 500, 600 bis 700 Liter Fässer, es können aber eben auch 20, 30, 40.000 Liter Fässer sein, die den Portwein erstmal für 2 Jahre zur Ruhe kommen lassen, die ihn erstmal ankommen lassen, die ihn sich finden lassen, und dann wird entschieden, welchen Weg dieser Portwein eingehen soll, ob es eben einer ist, der relativ zeitnah, also in den ersten 2 bis 3 Jahren in Flaschen gefüllt wird, oder ob es ein Wein sein sollte, der dann in Fässern gefüllt wird und dann für eine gewisse Zeit darin reifen sollte, also ob es ein Flaschen- oder ein fassgereifter Portwein sein wird, ob es ein Ruby oder ein Tawny Port sein wird.
Aber was ist denn mit dem, also die oberste Qualitätsklasse, das ist doch Vintage, ne?
Genau. Also während dieser Verkostungsphase, teilweise auch schon während der Lese, beobachtet man natürlich den Jahrgang als solches. In ganz besonderen Jahrgängen geht man hin und entscheidet, dass der Portwein in sich selber so außergewöhnlich und so gut ist, dass es zu schade wäre, den mit anderen Jahrgängen zu verschneiden, sondern ihn singulär abfüllen möchte. Also aus einem Jahrgang, das als Vintage-Port. Und dann entscheidet man, ihn singulär auszubauen und daraus einen Vintage-Port werden zu lassen. Das passierte so bis um die Jahrtausendwende oder bis 2010, 2020, nur so um die 3 Mal im Jahrzehnt, dass man sagte, es ist ein so besonderes Jahr und das sollte ein Vintage-Port sein. Also unter anderem dein Jahrgang, lieber Lars, 1977
gilt als hervorragend.
Ja, gilt als hervorragend und außergewöhnlich. Neben deinen Jahrgängen war es unter anderem 1970 und 1979. In den 60er Jahren war es 60, 63, 66, 67, in den 80er Jahren 83, 85, 87. Also es ist immer exemplarisch, es sind 3 bis 4 Jahre, die in einem Jahrzehnt herausgelobt werden und als singuläres Vintage-Port-Jahr abgefüllt werden. Das Ganze gibt es amüsanterweise auch bei den Tawny-Ports. Welche war das, weißt du?
Die Tawny war der Ziegelrote.
Genau. Und Ruby halt der Farbe. Und was unterscheidet ihn vom Ruby-Port?
Die Farbe. Und
die Farbe und die Machart. Was ist die Machart? Was ist der Unterschied dabei? Aufmerksamkeit, Junge! Mann, die Füße. Ey!
Das Auslösen der
Fasslagerung.
Fasslagerung.
Alter, Wahnsinn! Ja,
gut.
Die Fasslagerung, der wird im Fass gelagert. 2 Jahre nachdem dann irgendwo der im.
Ja, Moment, Entschuldigung, deine Erklärung zufolge, sind ja man sich alle, dann, kommen alle erstmal in den Fass. Und dann wird entschieden,
ob es ein Edelstahl oder ein normales Fass sein. Und dann wird es entweder ein flaschengelagerter Portwein oder es wird ein fassgelagerter Portwein. Der mit der Fasslagerung wird dann länger im Fass gelagert und verändert damit auch seine Farbe. Dann habe ich es wahrscheinlich falsch
erklärt. Zumindest sagen wir es mal ein bisschen lose. Aber ich finde so ein bisschen Energie ist ja wunderbar.
Der sogenannte fassgelagerte, der Tawny Port, kann auch einen Jahrgang haben. Dann heißt er Coyote oder wie auch immer man es aussprechen möchte. Und bei dem ist amüsanterweise zwei Jahrgänge von Wichtigkeit. Zum einen das Jahr, in dem er gelesen wurde, also in dem die Trauben gewachsen sind. Und zum anderen steht meistens ein weiteres Jahr auf dem Etikett. Und das ist das Jahr, wann er abgefüllt wurde. Also du kannst einen 1970er Coyetta Tawnyport zum Beispiel haben und kannst einen haben, der 1990 abgefüllt wurde, sich dann in der Flasche weiterentwickelt hat, oder einen haben, der 2021 abgefüllt wurde und dann nur jetzt bis jetzt eine Kurzzeit.
Darf ich mal kurz mal fragen, aber wenn ich über das Jahr rede, rede ich ja immer das Erntejahr, ne? Nicht das Abfülljahr.
Mhm. Okay. Immer das Erntejahr. Aber steht dann eben ein zweites Jahr auf dem Etikett, was ganz spannend ist, wo man einfach sagen oder wo man ersehen kann, dass der zum Beispiel noch 20 weitere Jahre in einem Fass verbracht hat, bevor er abgefüllt wurde. Finde ich, ist ein nicht unspektakulärer Random Fact. Bei den Tawnyports gibt es ähnlich wie bei den Ruby Ports sogenannte Reservequalitäten, wo man einen 10 Jahre alten, 20, 30, 40 und seit jüngster Zeit auch 50 Jahre alten Tawnyport kaufen kann oder den eben genießen kann.
Sagen wir, welche Bezeichnungen? Old, Super Old oder irgendwie sowas? Gibt es da irgendwie so eine Art Altersklassifizierung?
Also wenn man einen 20- oder einen 10-jährigen Tawnyport hat, dann wird er als Old Tawny oder Very Old Tawny für einen 40- oder 50-jährigen alten Tawny bezeichnet. Und da wird der Mittelwert muss, oder der größte Anteil des Mittelwertes muss dann zumindest 10 oder 20 oder 30 oder 40 Jahre alt sein.
Okay.
Ist das soweit logisch? Es ist ein bisschen umständlich formuliert, aber
ich versuche das alles zusammenzufügen. Aber ich glaube, ich hab's. Also ich weiß nicht, wie es den anderen geht, die uns beiden zuhören, ob die.
Toi, 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 ich drücke ganz fest die Daumen. Bei dem Ruby Ports, da gibt es den Reserve Ruby, der wurde früher auch als Vintage Character Port bezeichnet. Seit dem Jahre 2002 ist das nicht mehr erlaubt, damit es eben keine Verwechslung mit einem Vintage Port gibt. Deswegen wird er als Reserve Ruby bezeichnet, und das ist ein Ruby-Port, der aus besonders auserwählten Trauben zusammengesetzt wird. Und es gibt einen Crusted-Port, das ist ein Port aus ganz ausgewählten Jahrgängen, wo aber trotz allem ein Vintage-Verschnitt stattfindet. Also wo man trotz dem einen Verschnitt aus verschiedenen Jahrgängen vollzieht, obgleich die Grundqualität hätten einen Vintage-Port ergeben können. Und dann gibt es eine, ich finde, Mischspezifikation beim Ruby-Port, und das ist der Late-Bottled-Vintage. Ist für mich so ein bisschen ein Wein zwischen den Welten, also einer, der sowohl die Seele eines Ruby Ports als auch eines Tawny Ports in sich trägt, weil bei einem Late Bottled Vintage, wie der Name schon sagt, geht man hin und füllt den nach einer längeren Fassreife ab. Also nicht nach 2 Jahren wie bei einem Ruby Port oder 2 bis 3 Jahren wie einem Ruby Port, sondern nach 5 bis 6 Jahren. Das Interessante ist, dass ich einen Vintage Port Charakter mit Reife habe, der wesentlich eher trinkbar ist als ein traditioneller Vintage Port und auch wesentlich günstiger. Für einen Late Bottled Vintage, um eben vielleicht auch mit Preisen zu arbeiten, ist man mit 25 Euro sehr gut aufgehoben. Der hat eine Lagerfähigkeit von 10 bis 30, 40 Jahren. Ein Vintage-Port sollte ich eigentlich in der Regel vor 20 Jahren kaum anfassen. Also der hat eine enorme Lagerfähigkeit von 30 bis 50, 70 Jahren. Und da eben auch eine eine wesentlich größere Verlässlichkeit als viele auch Bordeliser Gewächse oder Weine aus dem Rhonetal, aus der Rioja, wenn es um alte Weine geht, ähnlich bei den Coyetas. Also wenn ich mit Jahrgängen arbeite und zufällig eins deiner Kinder oder du für deinen eigenen Jahrgang sorgen möchtest, dann würde ich immer auf einen Portwein gehen und den einlagern.
Darf ich denn mal fragen, wenn wir jetzt bei dem 77er logischerweise als hervorragend gilt, wo liege ich denn da preislich? Wo beziehe ich die?
Ich denke um die 200, 220 Euro ungefähr. Was in der Relation zu einem Bordeaux aus dem Jahrgang, einem Hermitage oder Côte-Rôtie oder Chateauneuf du Pape aus dem Jahrgang fast schon ein Schnäppchen ist. Nicht zuletzt in Anbetracht dessen, dass nicht nur die Weine, sondern du ja auch älter werden und auch immer mehr verfallen oder zerfallen.
Ich finde, das klingt aus deinem Mund, klingt das
nicht
nett.
Das klingt nicht nett. So attraktiv, denn realistisch und objektiv betrachtet. Und so ein Portwein anfängt gerade in dieser Phase, in dieser Altersphase auch richtig erst aufzublühen. Finde ich zumindest. Also daher kann ich dir nur dazu raten und denke auch, du solltest nicht länger warten und dir das ein oder andere Fläschchen zulegen, denn die werden nicht günstiger. Das Wichtige beim Portwein ist die Serviceart und die Servicequalität dann letztlich dabei. Und das ist die größte Krux letztlich eben auch in der deutschen, ich denke, Gastrokultur oder Weinserviersituation. Denn die meisten haben beim Portwein die große Problematik, dass der irgendwo wie der gepflegte deutsche Rotwein neben der Kaffeemaschine steht, dann meistens nur irgendein Korken drauf steckt und der dann irgendwann so alle halbe Jahre mal, wenn unbedingt jemand danach fragen muss, dann serviert wird. Meistens auch aus dem falschen Glas zu einer falschen Temperatur. Ein Ruby Port, einer mit einem Rotweincharakter, sollte auch genauso wie ein Rotwein behandelt werden. Also sollte, wenn er einmal geöffnet ist, und das ist egal, ob das jetzt die einfache Ruby-Qualität oder ob das ein Vintage-Port oder auch ein Late-Bottled-Vintage innerhalb von 1, 2, 3, maximal 4 Tagen aufgebraucht sein. Das Interessante ist dabei, wenn man zum Beispiel ein Tawny oder ein Coyetta hat, dass man den über einen ganz, ganz langen Zeitraum, weil er ja schon mehrfach oxidiert und an Sauerstoff gewöhnt ist, dann auch offen stehen lassen kann, darf und sollte, es trotz allem nicht überstrapazieren sollte. Also wenn ich als Gastronom mich für einen glasweisen Ausschank entscheiden sollte und weiß, ich habe keinen zu starken Umschlag, würde ich immer auf einen Tawny oder einen Coyetta gehen. Bei einem abendlichen Trinkvergnügen oder als Speisenbegleitung, wenn ich mit Freunden zusammensitze, ist ein Ruby oder ein Vintage Port das Großartigste, was man sich vorstellen kann.
Und wir reden aber von so kleineren, von diesen Sherry-Gläsern, ist das, wo das rein soll, oder reden wir dann auch von einem Rotweinglas?
Ich würde ein sehr langwandiges Rotwein, also eins mit einem sehr langen Kamin nehmen. Gerne etwas schmäler, damit der Alkohol reduziert wird, die Aromen trotzdem emporsteigen können. Bei der Serviertemperatur würde ich analog zum Rotwein agieren, zumindest beim Ruby Port, also bei eigentlich 16 Grad, nicht bei 23 Grad, weil dann schießt mir nur der Alkohol in die Nase und ich rieche von dem eigentlichen Wein nichts mehr, sondern bei 16, 17 Grad. Einen Tawny würde ich gerne ein bisschen kühler servieren. Das finde ich total reizvoll, also den auch mal bei 10 bis 12 Grad zu servieren und ihn langsam im Glas dann aufblühen zu lassen. Ich würde auf keinen Fall das große Burgunderglas rausholen, weil der Wein dann in seiner Feingliedrigkeit gar nicht zum Tragen kommen kann. Zudem hat man natürlich die Situation, dass der Wein mit seinen 19 bis 22 Volumenprozent schon ein bisschen hochgradiger ist, ein Glas immer eine gewisse Füllmenge haben sollte, wenn ich daraus trinke. Und wenn ich jetzt so ein großes Burgunderglas halb voll mache und es dann allein leere, dann weiß ich nicht mehr, wie ich den Weg ins Bett geschafft habe. Also zumindest ich, aber ich bin auch ein bisschen kleiner und schmäler.
Gut. Also ich finde das...
Speisebegleitung.
Das geht noch weiter. Okay, alles klar. Ich wollte jetzt schon mal sagen, ich glaube, dass das alles soweit stimmt, was du gesagt hast.
Dankeschön.
Und bedanke mich für die Ausführungen. Jetzt Speisebegleitung.
Speisebegleitung. Es gibt kaum einen so guten Speisebegleiter wie ein Portwein.
Warum?
Also es ist großartig, was so ein Portwein alles kann. Weil der natürlich ganz, ganz viele... weil er hartnäckig ist, in der Tat. Ganz, ganz vielschichtige Aromebenen in sich hat. Das finde ich total spannend, weil er mit Temperatur sehr gut umgehen kann, egal ob ich den etwas kühler serviere, er dann eher die fruchtigen Komponenten hervorbringt oder ich ihn etwas temperierter serviere und er dann die Sekundär- und Tertiäraromen zum Tragen bringen kann, seinen Ausbau reflektieren und repräsentieren kann und ganz viele verschiedene Aromschichten hat, weil er sehr viel Süße natürlich hat, in der Regel um die 70 bis 100 Gramm Restzucker, er aber auch sehr viel Säure hat, die aber eben nicht aggressiv auftritt oder zu stark zum Tragen kommt, ich damit aber dieses wunderbare balancierte Gemisch von Süße und Säure habe, von Intensitäten, aber auch einer gewissen Leichtigkeit, was ich eben für eine Speisebegleitung brauche. Eher so massive Sachen, wie eben ein Blauschimmelkäse, ein Rotschmierkäse begleiten kann, aber eben auch was sehr filigranes, nuanciertes, also selbst sowas wie ein Lammkotelett perfekt begleitet. Und Lamm ist für mich eines der schwierigsten Dinge zu begleiten, weil wir auf der einen Seite durch die Tranigkeit des Fettes eine gewisse Intensität haben, auf der anderen Seite sehr viele feine Aromen dann zum Tragen. Das kann Portwein spielend begleiten. Viele sind nicht unbedingt der große Fan, Hauptgerichte mit Portwein zu begleiten. Man muss ihn aber auch nicht exzessiv trinken, sondern man kann ihn eben auch in kleinen Dosen genießen. Und da macht so ein Portwein richtig, richtig viel Spaß, gerade im gereiften Zustand. Weiße Portweine, gerade im trockenen Bereich, genial zu Meeresfrüchten. Also da kann man richtig viel Spaß mit haben, wenn man den damit begleitet. Und eben auch einen halbtrockenen Portwein zum Hummer macht so viel Spaß. Also wir sollten bei deinem nächsten Weihnachtsmenü, wenn du endlich mal wieder ernsthaft anfängst zu kochen, durchaus einen Portwein berücksichtigen und den dann da vielleicht mit zu andenken. Vielleicht sogar als Parallelgetränk zum allüblichen Chardonnay. Finde ich, macht der sehr, sehr viel Freude. Also man kann mit einem Portwein spielen.
Also Hummer kann ich mir tatsächlich echt gut vorstellen, ne? Weil man ja diese, auch wenn man das so Amoricane macht oder irgendwie sowas, da kommen ja auch diverse Spirituosen rein. Habe ich vor mir.
Hammer, auch wenn du so einen wirklich so einen gereiften Coyote nimmst, den ein bisschen kühler serviert und das zu Fisch ist, ist eine Offenbarung. Also daher.
Weil dieses Krustentier-Aroma, das ist irgendwie, das kriege ich zumindest mal sofort zusammen.
Also Portwein, Riesensache. Das wirklich Spannende ist dabei, dass es eine, selbst bei einfachsten Qualitäten, eine Qualitätskontrolle beim Portwein gibt. Also da Leute sitzen, die das irgendwie in irgendeiner Form beurteilen.
Da sitzt so eine rotnasige Mannschaft da, so eine Jury. Und dann kommt immer irgendwer rein, trägt da was Portwein hin und dann hier, probier mal. Und jo. So muss ich mir das so vorstellen? Oder? Stell hin, Junge, stell hin.
Genau so läuft's.
Wir gucken uns das gleich an. Ja.
Aber so läuft es. Also so ist es. Und man versucht damit die wie kann ich das sagen, die Typizität des Portweins zu erhalten, das was dem deutschen Qualitätswein manchmal so ein bisschen im Wege steht, also dass da natürlich auch eine objektive Betrachtung des Weines und damit eine Einordnung gibt. Und dass der Individualität und der Kreativität der deutschen Winzer so manchmal im Wege steht, ist beim Portwein zuträglich, dass eine Mannschaft, die Portweine probiert, den Punkte gibt, der Portwein mit einer gewissen Mindestpunktanzahl erst auf dem Markt als Portwein kommen darf und somit die traditionelle Vorstellung eines Portweins erhalten bleibt. Kreativität wird damit unterbunden, aber das finde ich jetzt in dem Fall gar nicht so schlimm. Und somit habe ich eben auch bei einfachen Erzeugnissen, die ich eben dann zum Kochen nehmen kann, zumindest eine gewisse Grundqualität, auf die ich mich verlassen kann. Jedoch gilt hierbei eben auch, das Endprodukt kann eigentlich nur so gut sein, wie die schlechteste Zutat, die da hineinkommt. Das Interessante ist, dass man dort einen relativ geringen Einstieg bekommt. Also selbst für 10, 15 Euro bekomme ich eine einigermaßen anständige Qualität, sollte aber auch nicht darunter gehen. Denn wenn man sich die wirtschaftlichen Fakten anschaut, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Portwein, den ich im Discounter, keine Ahnung, für 6 Euro bekomme, dann habe ich dort ja auch die Mehrwertsteuer, die ja von weggeht, die ja immerhin 20% sind. Das zum einen, dann habe ich eine sogenannte Zwischenerzeugnissteuer. Also für einen Portwein, für diese 20 volumenprozentigen Getränke, kann keine Branntweinsteuer veranschlagt werden, sondern eine Steuer, die eben wie so eine Branntweinsteuer light dann letztlich auf den Markt kommt, die immerhin 1,10 Euro beträgt. Die muss ich auch noch abziehen. Dann sowas wie eine Flaschenausstattung, die um die 1 Euro bis 1,50 Euro beträgt. Also für einen einfachsten Portwein bleibt da nicht viel über, dass ich da zumindest von Qualität sprechen kann. Den würde ich wahrscheinlich noch nicht mal in meine Suppe schütten, aber zumindest, wenn ich da mit 10 Euro, 15 Euro in die also in die Wirtschaftlichkeit gehe oder da das dafür ausgeben möchte, habe ich ein gutes, einigermaßen anständiges Grundprodukt.
Stark.
Und selbst das kann ich dann 10 Jahre oder 5 Jahre liegen lassen. Also selbst eine einfachste Kräuterqualität ist, wenn sie einmal einmal erworben ist, nicht sofort Konsum nötig.
Fähig.
Portwein Fetz.
Ja. Ich hab mir das ein oder andere gemerkt. Das kann ich schon mal sagen. Bedanke mich recht herzlich für die Erweiterung meines Wissensschatzes. Ich muss das aber noch mal nachhören. Bin aber auf jeden Fall jetzt auf der Portweinseite. Also war ich gefühlt schon immer. So bei genauerer Überlegung, aber ich werde das nochmal intensivieren. Ist das mit dem Hummer? Das muss ich auch nicht bis Weihnachten warten, das kriege ich vorher hin.
Ich glaube, ich lasse mich gerne einladen. Ich glaube, das Schlimmste bei dem, warum der Portwein niemals einen wirklichen Durchbruch in Deutschland erlangt hat, obwohl wir relativ gute Konsumenten sind. Also der größte Markt ist, man mag es nicht vermuten, Frankreich mit immerhin 30%. England natürlich direkt dahinter, die Schweiz, Amerika, Deutschland ist so gutes Mittelfeld, aber wir konsumieren durchaus. Witzigerweise werden nur 20% der Portweine im eigenen Land getrunken. Aber ich glaube, es hängt so ein bisschen an der Gastronomie, dass hier wirklich keine wirkliche Portweinkultur stattfindet und Portweine sehr stiefmütterlich behandelt werden. Und wenn die deutsche Gastronomie so ein bisschen aufwacht und das als Chance, als Nutzen sieht und die Möglichkeiten des Portweines sehen, dann kann da durchaus viel passieren, dann kann das richtig, richtig viel Spaß machen. Also dann ist das durchaus, es gibt da wirklich so viel zu erzählen.
Ja, ich finde, dass das aber jetzt wirklich reicht. Silvio, ist jetzt gut, Silvio. Wir haben den Appell an die Gastronomie, das finde ich schon mal gut. Wir stellen fest, der Portwein fetzt auch das und der wurde stiefmütterlich behandelt und hat eine Wahnsinnsgeschichte und
es ist eine so schöne Stadt, die dort ist und neben dieser Stadt, also
wir schließen dann später bei, für interessierte Hörer wird der Silvio Nietzsche jetzt im Anschluss noch weitersprechen über
Ich kann ein Sorgentelefon einrichten.
Über,
ich würde wirklich ja, gerne ein Sorgentelefon
Geografie und Reisetipps, all das lösen wir hier. Ich würde mich jetzt trotzdem schon
wir mal... Wir haben noch nicht über Villanova de Gaia geredet, also die eigentliche Portwein-Hauptstadt.
Ich verabschiede mich an dieser Stelle und würde Sie können jetzt den Podcast aufs Küchenradio umswitchen und dabei vielleicht irgendwie ein Süppchen kochen. Also, ich sag schon mal Tschüssi, Silvio, viel Spaß noch. Ich bin raus.
Ich hätte vielleicht noch eine Geschichte.
Tschüssi.
Danke.